Wenn man Termine versäumt hat, kann der Regelsatz komplett gestrichen werden. Wenn man dann nochmal Termine versäumt, dann werden die Wohnkosten gestrichen. Also das heißt Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit sind jetzt auch nicht unbedingt Lebensumstände, die für die Arbeitsaufnahme sonderlich förderlich sind.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren, Chefredakteur von Jacobin, und schön, dass ihr dabei seid. Es ist wirklich eine krasse Woche gewesen. Seit letztem Samstag, weniger als 5 Monaten nachdem der Waffenstillstand im Gazastreifen beschlossen wurde, tobt der nächste Krieg im Nahen Osten. Diesmal ausgelöst ganz klar von den Aggressorstaaten Israel und den Vereinigten Staaten. Sie werfen Bomben auf den Iran. Sie haben, als wir diese Aufnahme gemacht haben, bereits über 1200 Menschen getötet, davon sehr, sehr viele unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten, und es droht zu einem weiteren regionalen Flächenbrand zu werden. Darüber werden wir auf jeden Fall diskutieren müssen. Allerdings werden wir das nicht heute machen, sondern in der Folge nächste Woche machen. Heute geht es um einen anderen tobenden Krieg, nämlich der Klassenkrieg. Genauer gesagt, der Klassenkrieg in Deutschland. Die Merz-Regierung fährt einen Großangriff auf den deutschen Sozialstaat, will Standards überall schleifen, will die Grundsicherung senken und will auch, dass wir länger und harter arbeiten, letztendlich auch für weniger Geld. Wir sprechen gleich mit meiner Kollegin aus der Redaktion, Astrid Zimmermann, die diese Woche bei Jacobin einen fantastischen Artikel zu dem Angriff von der Merz-Regierung geschrieben hat. Wir werden darüber diskutieren, was will er eigentlich mit seinem Angriff erreichen, wie viel ist Shock and Awe und wie viel ist wirklich ernst gemeint, und vor allem, sollte er mit diesen Reformen natürlich durchkommen, was wird das bedeuten für die Linke in Deutschland, für die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in der Bundesrepublik und für die Perspektive auf linke Reformpolitik in Zukunft. Stehen wir vor dem neoliberalen Abgrund? Darüber diskutieren wir gleich mit Astrid. Davor, wie jedes Mal, der Hinweis von mir: wenn dir dieser Podcast gefällt, bitte abonniert den Podcast, bitte gebt uns eine hohe Bewertung ab, lässt ein positives Kommentar drunter unter dem YouTube-Video und natürlich empfiehlt uns weiter an eure Freundinnen, Genossen, Mitarbeiter, Familienmitglieder etc. pp. Bis gleich mit Astrid. Hallo Astrid und willkommen zurück bei Jacobin Weekly.
Schön, dass ich da sein kann. Hallo.
Ja, ich freue mich auch. Also wir wollen, ich hatte das jetzt gerade in der Einführung gesagt, wir wollen heute nicht über den tobenden Krieg im Iran sprechen, obwohl wir das auch bald tun müssten, sondern wir sprechen heute über den Klassenkrieg sozusagen in Deutschland. Die Bundesregierung bereitet eine Reihe von ziemlich drastischen Maßnahmen vor, die den Sozialstaat umkrempeln, schmälern und grundsätzlich kleiner und weniger an die Bedürfnisse der arbeitenden Menschen orientiert machen sollte. Es kommen jetzt viele Ankündigungen kurz nacheinander. Deshalb vielleicht, bevor wir wirklich reingehen in was dahinter steckt, vielleicht können wir zuerst damit anfangen, dass du kurz aufzählst, was jetzt alles eigentlich geplant wird. Also es ist wirklich auch schwierig, manchmal alles noch im Auge zu behalten.
Ja, also ich würde sagen, auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene ist die Debatte ja jetzt gerade so, dass gesagt wird, der Sozialstaat ist eigentlich das zentrale Problem der deutschen Wirtschaft, ne? Obwohl der eigentlich da ist, um in einer wirtschaftlichen Krise zu stabilisieren. Das ist die eigentliche Funktion, und das volkswirtschaftlich betrachtet auch erstmal sinnvoll, ne, dass es ein Absicherungssystem gibt, damit in der Zeit der wirtschaftlichen Rezession nicht auch noch die Nachfrage einkracht. Also es ist eigentlich gut, die Kaufkraft der Bevölkerung irgendwie aufrechtzuerhalten. Genau das macht man aber nicht, sondern greift das jetzt eben an durch diesen Sozialabbau. Wenn es jetzt darum geht, was du irgendwie gerade gesagt hast, also was wird jetzt eigentlich konkret umgesetzt und was ist da geplant, ist es auch gar nicht so leicht, das zu sagen. Also man kann es bei der Grundsicherung ganz konkret sagen, da kann ich jetzt auch gleich noch weiter ausführen. Aber bei den anspruchsvolleren Sozialleistungen, also bei der Rente, bei der Pflege, bei der Krankenkasse, wurde das jetzt auch erstmal in Kommissionen verschoben. So, und da würde ich sagen, geht es jetzt schon erstmal darum, das zu beobachten, was dort passiert. Und da ist mein Eindruck jetzt gerade eigentlich, dass wir an einem Punkt sind, wo das quasi erstmal wie so eine Art politische Kampagne vorbereitet wird. So, und wie das passiert, darüber können wir, werden wir später sicherlich irgendwie auch noch mehr sagen. Was man aber eben jetzt schon ganz konkret festhalten kann, ist natürlich, was mit der Arbeitslosenversicherung passiert. Also die neue Grundsicherung, wir sprechen jetzt Donnerstagabend, die wurde jetzt gerade im Bundestag beschlossen. Also das ist jetzt fest. Und genau, also heute Morgen hat die Arbeitsministerin, also Bärbel Baas, hat noch gesagt, ja, diese Reform ist sozial gerecht und sie ist auch, ich glaube, wirtschaftlich vernünftig, hat sie gesagt. Da muss man wirklich hart widersprechen, weil sie ist weder das eine noch das andere. Also es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, da wird nicht sonderlich viel eingespart. Und es führt vor allen Dingen auch dazu, dass das, was so eine Grundsicherung eigentlich leisten soll, nämlich eine Existenz abzusichern, dass das nicht dass die Grundsicherung dieses Ziel verfehlen wird, weil man wirklich sagen muss, dass, wenn es so, wie es jetzt geplant ist, Existenzen einfach kaputt machen wird von Menschen. Das muss man wirklich so, wirklich in die, würde ich in dieser Drastik wirklich so beschreiben. Also das fängt erstmal damit an, dass es jetzt kein Schonvermögen mehr gibt. Das heißt, wenn du in die Grundsicherung rutscht und Ersparnisse dir aufgebaut hast, weil du vielleicht vorher die Möglichkeit hattest, durch deinen Lohn Ersparnisse aufzubauen, müssen sie sofort eingesetzt werden. Wenn man Termine versäumt hat, kann der Regelsatz komplett gestrichen werden. Wenn man dann nochmal Termine versäumt, dann werden die Wohnkosten gestrichen. Also das heißt Obdachlosigkeit. So, ne? Weiß man jetzt auch. Also Obdachlosigkeit sind jetzt auch nicht unbedingt Lebensumstände, die für die Arbeitsaufnahme sonderlich förderlich sind. Also das ist wirklich sehr, ja, einfach total hart, was da geplant wird. Und es ist absehbar auch ein Verfassungsbruch. So. Und genau, wo wir jetzt auch beim Thema Arbeit irgendwie schon mal sind, da gilt jetzt auch wieder der Vermittlungsvorrang. Das ist sozusagen auch noch so aus Hartz-Zeiten. Da wurde das schon mal eingeführt. Das heißt nichts anderes, als dass du Menschen sehr effektiv in sehr schlecht bezahlte Jobs und oft auch befristete Jobs hineinzwingen kannst. So. Und das vorzuziehen ist, selbst wenn die Leute eigentlich eine sinnvolle Weiterbildung machen könnten oder vielleicht einen Berufsabschluss nachholen könnten, der sie dann später auch für einen besseren Job qualifizieren würde und ihnen auch wirklich eine Perspektive eröffnen würde, so, sondern man hat jetzt quasi sozusagen eine Möglichkeit, um Leute auch richtig so in dieser Niedriglohnfalle, ja, festzuhalten. Und diese ganze, das ist ja eine sehr engmaschige Kontrolle und auch, würde ich sagen, einfach eine Schikane und auch Drangsalierung von Menschen, die erwerbslos sind. Das ist natürlich auch mit einem immensen Verwaltungsaufwand verbunden. Also das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen ironisch, ne? Weil es natürlich genauso Leute sind wie irgendwie Friedrich Merz, Spahn, Linnemann, so diese Politiker, die auch gerne immer vom Bürokratieabbau schwärmen und die wollen immer Bürokratie abbauen. Und da denke ich dann manchmal, ja, dann sollen sie es aber auch tun, weil sowas wie die neue Grundsicherung natürlich ist ein massiver Bürokratieaufbau. Ja, also da werden ja immense Verwaltungsressourcen gebunden, irgendwie bei den Ämtern, bei den Kommunen, die komplett unsinnig hier wirklich eingesetzt werden. Und das verursacht auch Zusatzkosten. Und das bringt mich dann zum nächsten Punkt, nämlich dem der Einsparung. Also als Friedrich Merz, der hat ja schon im Wahlkampf, als er noch nicht Kanzler war, eigentlich für diesen Angriff und ja, das Begräbnis des Bürgergeldes sozusagen geworben. Er hat damals noch gesagt, ja, da gäbe es irgendwie Einsparpotenziale von 30 Milliarden Euro. Dann war er Kanzler, dann waren es auf einmal nur noch 5 Milliarden, also schon irgendwie beträchtlich weniger. Mal 6 Milliarden, mal 3 Milliarden. Und inzwischen wird über die Einsparpotenziale überhaupt nicht mehr gesprochen. Und das hat auch einen Grund, warum nicht mehr über die gesprochen wird, weil die total lächerlich sind. Also da wird überhaupt nicht viel eingespart. Da wird in diesem und im kommenden Jahr vermutlich bewegen sich die Einsparungen so im, ja, zweistelligen Millionenbereich. Das ist für so einen Staatshaushalt, sind das wirklich Peanuts. Das ist nicht der Rede wert. Und ab 2028 wird das sogar Zusatzkosten verursachen. Also das ist richtig, richtig teuer. Und insofern muss man am Ende wirklich sagen, dass es da nicht um Einsparungen geht. Und es geht auch nicht um wirtschaftliche Erholung, sondern was die neue Grundsicherung ist, vor allen Dingen, würde ich sagen, ist eine Drohkulisse für alle Menschen, die noch eine Arbeit haben. Weil total klar ist, in der Grundsicherung willst du nicht landen. Da willst du nicht landen. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass du im Zweifel schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne hinnimmst, um nicht in die Arbeitslosigkeit zu rutschen. Und das wiederum ist natürlich vorteilhaft, wenn du Arbeitgeber bist. Und ja, ich würde sagen, das ist das Entscheidende und darum geht es unterm Strich auch. Und diese wirtschaftliche Krise wird als Vorwand, genau, ist ein Vorwand dafür, ja.
Ich meine, wir kennen von Steve Bannon den Begriff Flooding the Zone, also die Vorstellung, dass man, es hat er damals für die erste Trump-Amtszeit, also hat jetzt nicht entwickelt oder erfunden, aber aus der Zeit kennen wir den Begriff, dass man quasi einfach so viel reinschmeißt in den Diskurs, in die Debatte, dass man den politischen Gegner ein Stück weit überwältigt, überfordert damit, dass nur noch deine Talking Points die Diskussion dominieren und man kann auch gar nicht mehr wirklich richtig im Auge behalten, was ist ernst gemeint und was nicht. Ich meine, du hattest gerade schon gesagt, zumindest ein Teil von Merz-Reformen deutet sich jetzt schon ab, sind verfassungswidrig oder werden als Verfassungsbruch gesehen und werden deshalb wahrscheinlich auch früher oder später von einem Gericht gekippt. Also wie viel davon
das
glaubst du
nicht
will?
Das steht fest. Also das weiß man noch nicht. Da müsste jemand sagen.
Weiß
Klage
man noch nicht. Aber jedenfalls,
gut,
jedenfalls
aber ja, genau.
Plant er eine Provokation. Na, also das ist offensichtlich eine Grenzüberschreitung, eine Provokation, um zu testen, wie weit kann man eigentlich gehen. Und deshalb würde ich mich interessieren, ob du denkst, ob er wirklich all diese Maßnahmen wirklich umsetzen möchte oder ob es erstmal nur darum geht zu schauen, wie weit kann er gehen, wie weit wird die Gesellschaft hinnehmen und daraus pickt man vielleicht ein paar raus. Oder geht es wirklich um einen Generalangriff?
Also ich würde sagen, dass es schon um einen Generalangriff geht, aber dass das Streuen von diesen sehr provokanten und auch überzogenen Forderungen Teil einer politischen Kampagne sind. So, weil du kannst ja sowas nicht einfach von heute auf morgen umsetzen. Ich glaube schon, dass es irgendwie auch darum geht, das politisch vorzubereiten und eine Empfänglichkeit dafür bei der Bevölkerung zu schaffen. Und ich finde, so in dieser wirklich Penetranz, in der jetzt jede Woche kommt irgendeine komplett überzogene Forderung und nicht nur von der Union, sondern ja auch von der Arbeitgeberseite, auch seit dem Beginn von März Amtszeit, da ging es ja direkt los mit irgendwie Karenzzeit, wenn man krank ist, so keine Lohnfortzahlung mehr und so weiter. Ich glaube schon, dass es erstmal darum geht, die Erwartungshaltung bei den Leuten komplett zu deprimieren. So, also du musst erstmal quasi nicht, dass die Vorstellung, dass es ein soziales Absicherungssystem gibt, das auch das leistet, nämlich eine tatsächliche Absicherung, dass das nicht mehr denkbar wird. So. Ich glaube schon, dass es irgendwie darum geht, dass uns jetzt irgendwie in die Köpfe gehämmert werden soll. Uns geht's jetzt gerade eigentlich noch viel zu gut und es gibt eigentlich auch keine Alternative dazu, dass es schlechter werden muss. Und scheint das auch sehr gut zu funktionieren. Also das ist, komme jetzt nochmal auf das Bürgergeld zurück, aber das ist genau dort, beim Bürgergeld war das ja so. Also man hat dann, irgendwann ist man ja mit der Faktenlage gar nicht mehr angekommen irgendwie dagegen. Also du konntest dann immer wieder darauf hinweisen, dass der Anteil eigentlich von sogenannten Totalverweigerern, die im Bürgergeldbezug sind, total niedrig sind. Das sind ganz, ganz wenig Menschen. Das, was man da jetzt gerade umgesetzt hat, das steht in absolut keinem Verhältnis zueinander. So, ne? Und wir wissen auch, ganz viele Menschen sind im Bürgergeld, weil sie ihrer Erwerbsarbeit nicht mehr nachgehen können, zum Beispiel, weil sie krank sind oder weil sie sehr viel Sorgeverantwortung haben, etc. Aber, und auch, dass die Sanktionen überhaupt nicht hilfreich sind, um Menschen in Arbeit zu bringen. Das ist wirklich durch die Forschungslage zu Genüge belegt. Aber trotzdem hat sich dieses Ressentiment gegen Menschen, die erwerbslos sind, verfestigt. So. Und ich glaube, genau darum geht es, wenn du eigentlich einfach immer diese Botschaft wieder der Bevölkerung zuwirfst, weil es ist jetzt umgekehrt ja auch total unmöglich, irgendwie zu sagen, ja, wir haben tatsächlich ein Problem in Deutschland mit Leuten, die fürs Nichtstun bezahlt werden, weil sie so reich sind, weil sie in so massivem Reichtum leben, dass sie irgendwie von ihren Aktienerträgen, Kapitalerträgen allein leben können und so. Ey, denen geht's zu gut. Das kann nicht sein. Das können wir uns nicht leisten. Warum besteuern wir das nicht angemessen? So, warum können die quasi auf der faulen Haut liegen und sich da einen faulen Lenz machen? Aber das würde ich ja auch sagen. Das ist sozusagen so eine Frage von irgendwie, ja, so hegemonialen Erzählungen irgendwie innerhalb einer Gesellschaft. Und ich glaube, auch darum geht es, das da so den Boden zu bereiten für die Verschärfungen, die noch kommen werden. So. Und wie genau die aussehen, finde ich, ist noch nicht so, das kann man eben an diesem Punkt jetzt noch nicht so sagen, aber wenn man sich mal anschaut, wie die Debatte um die Renten geführt wird eigentlich, dann glaube ich, ist das ein Vorgeschmack auf das, was da auf uns zurollt. So, auch das finde ich war ja im Grunde eine Art von, ich finde, das ist alles wie so ein Kulturkampf gegen den Sozialstaat eigentlich so, ne? Und da hat man dann auch, also bei der Rente dann irgendwie erzählt, ah, das ist ein Generationenkonflikt so. Und wenn jetzt irgendwie die Menschen nicht länger arbeiten gehen, wenn wir das Rentenniveau jetzt nicht absenken, dann ist das ein Angriff auf junge Menschen. So, und das hat sich total verfestigt. Also das ist jetzt, du kommst kaum an gegen diese Erzählung, obwohl, wenn man jetzt mal 3 Schritte zurückgeht und sich fragt, was haben denn junge Menschen davon, wenn die Renten gekürzt werden, dann bedeutet das natürlich, dass sie selber damit leben werden, dass sie keine Sicherheit haben im Alter. Sie werden von ihren eigenen Löhnen mehr abzwacken müssen, um privat vorsorgen zu können. Das dann auch noch am Aktienmarkt, was total instabil ist. Und sie werden selber länger arbeiten müssen. Also auf der Habenseite ist da erstmal total wenig. Und wenn man dann aber wiederum mal die Frage stellt, wem nützt es denn eigentlich? Ja, dann ist es auch relativ klar, für wen das sehr vorteilhaft ist, nämlich für die Arbeitgeber, weil die sukzessive dadurch aus der Verantwortung genommen werden, die Renten mit zu finanzieren der Menschen, die ihre Profite, ihre Gewinne erwirtschaftet haben. Und es ist natürlich auch eine gute Nachricht für private Rentenfonds, weil die damit sehr viel Geld machen können. Und das ist auch kein Zufall, dass Friedrich Merz das an der deutschen Börse dann auch sehr feierlich verkündet hat, dass er vorhat, ich glaube Paradigmenwechsel hat er das genannt, in der Altersvorsorge vorzunehmen. So, und ich glaube, ne, das ist eigentlich kaum vermittelbar, wenn man es jetzt mal so rational betrachtet. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass halt vermittelbar zu machen. Also so, ne, so eine Regierung ist natürlich auch ein politischer Akteur, der die Politik, die umgesetzt wird, verargumentieren muss. Und ich glaube, durch diese Überflutung von irgendwie Attacken wird genau das erreicht. Also,
Und wie passt, ich meine, es ist mittlerweile auch schon ein paar Monate her, die ganze Debatte über Lifestyle, Teilzeit oder Teilzeit, Lifestyle, wie auch immer.
Ja.
Aber da hatten wir ja schon diskutiert, aber auch in der Redaktion Debatten darüber, was eigentlich damit erreicht werden sollte. Weil ein großer Vorteil von Teilzeit für die Arbeitgeberseite ist ja, dass man Reproduktionskosten externalisieren kann auf private Haushalte, ist auch wirklich ein Kernpfeiler CDU-Politik seit 80 Jahren, 70 Jahren, whatever. Warum meinst du, hat Merz auf einmal dann ausgerechnet Frauen, die in Teilzeit arbeiten, angegriffen? Das ist dann wirklich nur flooding the zone, oder nicht?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist wirklich einfach nur Symbolpolitik, weil das ist total also das ist wirklich irgendwie heuchlerisch gewesen. Das ist jetzt ausgerechnet von der CDU kam, irgendwie dann gesagt hat, ja, dass diese Lifestyle-Teilzeit und wirklich, also das war ja dann relativ schnell, eigentlich in allen Medien gab es dann Artikel und Meinungsbeiträge darüber, dass das natürlich kein Lifestyle ist. Also beziehungsweise Friedrich Merz nennt das Lifestyle und sehr viele, vor allen Dingen Frauen, würden sagen, es ist Sorgeverantwortung so. Ne, es ist einfach kaum möglich, dieser Arbeit nachzugehen, Sorgearbeit, unbezahlter Sorgearbeit nachzugehen und 40 Stunden arbeiten zu gehen. Das wissen wir alle. Und die Tatsache, dass wir diese Art von Arbeitsteilung haben, von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit in unserer Gesellschaft, ist natürlich ein Modell, das gerade die Union sehr prämiert. Also die sind ja diejenigen, die zum Beispiel das Ehegattensplitting immer wieder verteidigen, wenn auch gefordert wird, das endlich mal abzuschaffen, weil es irgendwie total unzeitgemäß ist. Aber das Ehegattensplitting sorgt eben dafür, dass durch diese steuerliche Vergünstigung, ne, für viele Paare ist es quasi finanziell überhaupt nicht rechnet, wenn die Frau dann arbeiten geht. Und das hält sie natürlich irgendwie in der Teilzeitfalle irgendwie, wie dann gesagt wird. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass diese finanzielle Abhängigkeit irgendwie zwischen den Geschlechtern, dass die stabilisiert wird, dass die Tatsache, dass es Frauen sind, die den Löwenanteil von Sorgearbeit leisten, dass auch das stabilisiert wird. Und das ist irgendwie alles Teil von einer, ja, traditionell gesehen Teil konservativer Politik. Und deswegen Ich glaube, das war einfach, ja, das war Symbolpolitik irgendwie. Und ich glaube, es ist aber auch ein Teil von dieser Kampagne, über die wir irgendwie gerade geredet haben, von der Regierung und von der Arbeitgeberlobby, dass du der Bevölkerung immer wieder bei jeder Gelegenheit kommunizierst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt schon erschöpft und ihr geht jetzt schon auf dem Zahnfleisch, dann könnt ihr euch schon mal sagen, es wird noch härter, es wird noch schwieriger, euch geht's eigentlich zu gut und das reiht sich für mich eigentlich ein in diese ja permanenten Provokationen, die jetzt eigentlich seit der Regierung kommen. Ja.
Warum gibt es so, warum nimmt das die Bevölkerung passiv, zumindest passiv hin, was Merz vorbereitet? Und warum ist dieser diskursive Dreh bisher nicht wirklich gelungen, den Zorn auf die Reichen umzulenken? Mhm. Weil sie verdienen ja gerade Fett, sozusagen.
Ja, also schwierige Frage. Ich glaube, das gibt mehrere Faktoren. Also ich meine, ich glaube, zum einen ist es, dass das eine wirklich lang angelegte Kampagne ist einfach. Friedrich Merz sagt das, was er heute sagt, sagt er seit über einem Jahr. So. Er sagt das immer. So. Also ich glaube, das ist sozusagen irgendwie, es wird sehr gezielt irgendwie von Seiten der Politik irgendwie kommuniziert. Die Medien greifen das sehr dankbar auf. Du hörst ja quasi keine Gegenerzählung irgendwo. Also es ist natürlich auch sehr schwierig, dann glaube ich, irgendwie dagegen anzukommen. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass dadurch, dass es ja schon Sozialabbau gegeben hat, die Assoziation vieler Leute mit dem Sozialstaat auch nicht unbedingt positiv ist. Also wenn du jetzt irgendwie mit Leuten mal darüber redest, wie schaut's eigentlich aus mit der gesetzlichen Krankenversicherung oder wie schaut's eigentlich aus mit der gesetzlichen Rentenversicherung, dann ist es ja jetzt nicht so, dass die Leute irgendwie ein Loblied auf diese Absicherungssysteme singen, sondern sagen wie, ey, ich verstehe es überhaupt nicht, ich zahle hier ein in die Krankenversicherung und wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich mal zum Zahnarzt gehe und wenn der irgendwie mehr machen muss, außer mir einmal in den Mund gucken, dann muss ich ja irgendwie doch wieder schon wieder selber bezahlen. Oder ich muss ja überhaupt erstmal einen Termin bekommen beim Zahnarzt oder bei wem auch immer. Und allein das ist irgendwie schon schwer. Und bei der Rente sieht es irgendwie ähnlich aus. Dann denkt man, ja gut, ich habe da diese gesetzliche Rentenversicherung und da soll ich irgendwie, da zahle ich jetzt auch ein, aber lieber eigentlich auch mit dem Gewissen, dass das im Alter nicht reichen wird so und ich da irgendwie sowieso privat vorsorgen muss. Und natürlich, wenn die Leute auch irgendwie nichts Positives damit verbinden, ist es auch schwierig, Leute dafür zu gewinnen, dass es jetzt wichtig ist, dass wir diese Systeme, mit denen sie nichts Gutes verbinden, stabilisieren und dass wir sie stärken. So. Also ich glaube, das ist ein Faktor irgendwie, wenn die sowieso schon quasi heruntergewirtschaftet wurden und man eher irgendwie Mangel und Knappheit so damit assoziiert. Und ich glaube, ein anderer Punkt, das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem zu tun, was du vorhin angesprochen hast, so also scheint ja so paradox irgendwie, dass man auf der einen Seite sieht, die Unternehmensgewinne sprudeln irgendwie an der Börse, booms, und gleichzeitig gibt es aber irgendwie Stellenabbau. Es gibt irgendwie, also es werden irgendwie massive Gewinne abgeschöpft, ohne dass es irgendwie nennenswerte Produktivitätsgewinne gibt. Das ist kein gutes Zeichen. Wie kann das eigentlich sein? Das ist irgendwie sehr dysfunktional und hat natürlich auch mit so einer zunehmenden irgendwie Finanzialisierung zu tun unserer Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, der noch so ein bisschen, ich habe da jetzt irgendwie in den letzten Tagen auch selber viel drüber nachgedacht, weil das mir auch noch so ein bisschen unterdiskutiert erscheint, nämlich was bedeutet das eigentlich für quasi die irgendwie auch Klassenzusammensetzung unserer, das ist vielleicht irgendwie das falsche Wort, aber so die, wie werden Loyalitäten, politische Loyalitäten gebunden auch innerhalb so einer Gesellschaft? Und wenn du jetzt eine Bevölkerung erstmal vor dir hast, die sich mehrheitlich begreift als wir sind Lohnabhängige, die ihre Sicherung vor allen Dingen beziehen über staatliche Sicherungssysteme, vielleicht gab es auch mal eine Zeit, da gab es ein Äquivalent dazu auf dem Wohnungsmarkt, weil es sehr viel staatliche große Wohnungsbestände gab. Wenn du das so veränderst, dass du quasi aus Mieterinnen Eigentümern machst, dass du aus den Beziehern gesetzlicher Renten kleine Investorinnen machst, die jetzt mit ihren Löhnen am Aktienmarkt investieren, dann verschiebt sich dadurch natürlich auch so ein bisschen die Interessenlage der Leute, weil die auf einmal nicht mehr so ein hohes Interesse daran haben, jetzt zum Beispiel die gesetzliche Rente zu stärken oder irgendwie die Löhne anzuheben oder den staatlichen Wohnungsbau zu fördern, sondern die interessieren sich dann eben eher, wie ist eigentlich die Wertentwicklung meiner eigenen Immobilie, wie ist eigentlich die Wertentwicklung meines Aktienportfolios. Und damit assoziieren sie, sorgst du dafür, dass immer mehr Menschen ihre eigenen Interessen mit der Kapitalseite assoziieren. Und das macht natürlich, glaube ich, zum einen schafft dann eine Empfänglichkeit dafür zu sagen, dann bauen wir eben diese Systeme ab. Und es erschwert die Ausgangsvoraussetzung eigentlich für die Art von Politik, wie wir sie uns vorstellen, nämlich eine, die sozusagen sich als ein klares klassenpolitisches Projekt versteht.
Wir haben jetzt bisher viel über die CDU gesprochen, auch viel über die Arbeitgeberseite, zwei historische und gegenwärtige Feinde unserer Klasse sozusagen, aber relativ wenig gesprochen über das andere Mitglied dieser Gang sozusagen gesprochen, nämlich die SPD, eine Partei, die bereits vor 20 Jahren dafür zuständig war, den Sozialstaat massiv auszuhöhlen und quasi den bereits viel niedrigen Standard gesetzt, den wir jetzt nochmal weiter senken werden. Ich finde aber eigentlich, muss man sagen, sie tragen umso mehr Verantwortung, weil sie ja damit selber ihre eigene Basis verraten, aber auch das Fundament ihrer eigenen Macht aushöhlen. Also für mich ist es wirklich mittlerweile fast unverständlich, wie eine Partei ihren eigenen Grab schaufeln kann, sozusagen.
Sprichst du mir total aus der Seele, weil ich mich das auch frage, aber genau, also ich meine, du hast es jetzt gerade auch angesprochen, also dadurch, dass es eben damals auch die SPD war, die Hartz IV umgesetzt hat, überrascht es mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass sie jetzt im Grunde die Verschärfung dieses Systems jetzt auch mittragen. So, warum, also ich finde es insofern, natürlich bin ich auch stutzig geworden, weil ich jetzt auch während in der letzten Regierungsphase bei der Ampel auch das Gefühl hatte, dieser Versuch mit dem Bürgergeld, das war so ein Versuch, sich von diesem Agenda-Trauma irgendwie zu befreien, indem man sagt, wir müssen Hartz IV jetzt überwinden. Man hat es irgendwie eingesehen, dass es der falsche Weg war und das hat dann aber selbst in dieser Regierung ja kaum gehalten und ging ja dann auch relativ bald los, dass es so Verschärfungen bei der Sanktionierung gab und jetzt ist die SPD wieder in der Regierung und zwar mit der Union und setzt da jetzt noch einen drauf. Also ich hab auch mich macht das auch so ein bisschen ratlos, warum die das mittragen. Gleichzeitig muss ich auch gestehen, dass ich es nicht anders erwartet habe und ich glaube aber, dass auch das eben am Ende auch eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse ist, weil die SPD steht jetzt einfach nicht gut da. Das war das allerschlechteste Wahlergebnis, das sie jemals eingefahren hat bei der letzten Regierung. Und wenn man sich die Kräfteverhältnisse im Parlament anschaut, dann finde ich es vor diesem Hintergrund gar nicht so verwunderlich, dass genau das passiert, weil ich schon sagen würde, ist natürlich eine gute Sozialpolitik. Am Ende ja, ist eine Frage von Machtverhältnissen. So, also wenn linke Kräfte stark sind, wenn die Gewerkschaften stark sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen guten Sozialstaat bekommen, höher. Und jetzt sind wir in einer anderen politischen Situation. Und warum kommen jetzt diese Verschärfungen? Ja, weil sie es können und weil sie niemand daran hindert, genau das umzusetzen. Also ich kenne mich in der Psyche der SPD nicht so aus. Ich habe natürlich auch manchmal so das Gefühl, es gab zumindest zwei Enthaltungen heute im Bundestag.
Immerhin.
Bei den Abgeordneten der SPD, die dagegen gestimmt haben, aber ja.
Ich meine, die Tragödie vielleicht auch im Vergleich zu 2003, 2004, also die Montagsdemonstrationen gegen die Hartz-IV-Reformen, ist damals gab es ja immerhin innerhalb der Gewerkschaftsbewegung einen Bruch. Also ein Teil IG Metall und manche andere Industriegewerkschaften sozusagen haben die Reform mitgetragen, aber Verdi und andere wesentliche Dienstleistungsgewerkschaften sind da nicht mitgegangen und das produzierte eine riesige Welle des gesellschaftlichen Widerstands, was unter anderem dann auch zur Formierung der Linkspartei geführt hat. So eine Dynamik erleben wir gerade gar nicht, wo ich mich frage, ob die Gewerkschaften selber alle so bereits unter Beschuss sind, dass sie Angst haben, es mit ihrem Partner in der Regierung zu verscherzen. Auch wenn es bedeutet, dass sie ihre langfristige Verhandlungsmacht erheblich verschlechtern.
Ja, also ich meine, es wird ja auch immer mal wieder angekündigt, dass da so Massenmobilisierungen organisiert werden sollen, aber es kommt irgendwie, wird dann angekündigt und dann passiert irgendwie nichts. Ich meine, ich glaube, dass es in Teilen sicherlich auch daran liegen wird, dass die mit Abwehrkämpfen jetzt gerade auch sehr beschäftigt sind. Also wir sind halt gerade eben auch in einer Situation, wo also jedes dritte Unternehmen plant, Stellen abzubauen. Es werden Massenentlassungen geplant, vor allen Dingen eben auch in Schlüsselindustrien so der deutschen Wirtschaft, wo viele auch aus Gründen einer also hohen Organisierung viele sehr gute Arbeitsplätze sind und sehr viele auch noch irgendwie tariflich Tarifbindungen irgendwie Arbeitsplätze. Und es gibt ja, also es hat ja auch eine verstärkte Streikaktivität gegeben. Insofern wäre da jetzt auch so ein bisschen meine Einschätzung, die sind jetzt ja jetzt eben auch mit diesen mit Abwehrkämpfen. Das geht jetzt erstmal auch gar nicht, man kann jetzt gar nicht, ich stelle es mir auch schwierig vor, es geht, wenn du jetzt erstmal die Leute dazu mobilisieren musst, um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu kämpfen, kannst du irgendwie nicht gleichzeitig dann auch sagen, und es wäre auch noch gut, wenn wir jetzt noch gemeinsam die Mobilisierung gegen die den Abbau oder diese Verschärfung bei der Arbeitslosenhilfe anführen, auch wenn das natürlich im Eigeninteresse, genuin Eigeninteresse von allen Menschen ist, die allen Menschen, die können ihren Löhnen leben müssen, so. Aber warum das auch gerade nicht so mobilisierungsfähig ist, glaube ich eben schon, dass das auch daran liegt, dass es eben auch so eine starke gesellschaftliche Erzählung ist, so dass das, was passiert, notwendig ist, dass es richtig ist und dass es keine Alternative dazu gibt, weil das auf allen Kanälen immer wieder erzählt und nochmal verkündet wird. So. Und ich glaube, dass dieses allein das Diskursfeld, auf dem man sich auseinander miteinander austauscht, ist ja schon so eng abgesteckt. Also auch wir führen jetzt immer wieder eine Debatte darum, ist es eigentlich finanzierbar oder nicht? Ist es wirtschaftlich förderlich oder nicht? Anstatt uns zu fragen, naja, warum sollten wir eine Regierung, die genau das jetzt umsetzt, überhaupt da beim Wort nehmen? Also das mag ja sein, dass die wirtschaftliche Krise jetzt als einen Vorwand nutzen, um diesen Sozialabbau voranzutreiben, aber aber natürlich ist es auch einfach Teil ihrer politischen Legitimationsstrategie. Die sind ja keine neutralen Akteure, die sich irgendwie fragen, was wäre denn jetzt, ohne irgendjemandes Interesse im Kopf zu haben, ökonomisch, rational irgendwie und sinnvoll, um das Bestmögliche irgendwie für alle rauszuholen. Natürlich sind das irgendwie nicht die Koordinaten, nach denen solche politischen Akteure ihre Programmatik ausrichten, so. Und wenn man sich aber dann fragt, gut, wer gewinnt dabei und wer verliert dabei, dann folgt das eben einer ganz anderen Rationalität und dann ergibt das durchaus Sinn, auch wenn es nicht gut ist, aber ist es schlüssig. So, ja.
Ja, vielleicht noch mit Blick auf die Zukunft. Ich meine, du hast ja geschrieben, es ist eigentlich der Plan von Merz oder das Ziel von Merz ist, die Klassenverhältnisse in der Bundesrepublik zugunsten der Arbeitgeberseite auf Jahrzehnte zu verschieben. Was für eine Zukunft blicken wir dann, wenn Merz mit all den, mit seinem Vorhaben durchkommt? Ist es dann ein Land ohne Wohlfahrtsstaat, ohne gewerkschaftliche Schutz und sozialstaatliche Absicherung oder einfach so ein bisschen amerikanische Verhältnisse?
Na, ich meine, ein bisschen amerikanische Verhältnisse wäre schon ganz schön schlimm. Also ich finde, das ist schon das ist schon eine krasse Bedrohung. Also ich meine, wo du amerikanische Verhältnisse sagst, das ist, um nur noch mal diese Finanzierbarkeitsfrage aufzumachen, ein gutes Beispiel, dass es wirklich darum nicht geht. Also das US-amerikanische Gesundheitssystem ist das teuerste weltweit. Es gibt kein Gesundheitssystem, wo die Pro-Kopf-Kosten so hoch sind wie in den USA. Es ist ein privates Gesundheitssystem, dort gibt es keine flächendeckende gesetzliche Krankenversicherung. Es ist unglaublich teuer. So, also auch diese Erzählung, dass wir irgendwie diesen aufgeblähten Sozialstaat haben, ne, und dass das so viele Ressourcen frisst, das entbehrt einfach jeglicher empirischer Grundlage. Es ist unglaublich teuer, das privat zu organisieren. Und es sorgt gleichzeitig übrigens auch nicht dazu, dass die Versorgungsleistung gut ist. Im Gegenteil, es gibt dort eine massive medizinische Unterversorgung. Die Lebenserwartung ist niedriger, die sinkt jetzt auch. Irgendwie Babysterblichkeit ist sehr hoch. Also es sind wirklich irgendwie keine Konditionen, an denen man sich dort orientieren will. Also insofern fände ich jetzt irgendwie amerikanische Verhältnisse hier schon irgendwie einigermaßen dramatisch. Und was ich glaube, was uns nachhaltig beschäftigen wird, ist eben nicht nur so eine Privatisierung von ja, Reproduktionskosten sind es ja am Ende irgendwie, wenn man den Sozialstaat kaputt macht, sondern vor allen Dingen eine Finanzialisierung dieser Leistung. Und das wird, glaube ich, tatsächlich irgendwie sozusagen die politischen Spielregeln wirklich verändern, eben genauso wie, so habe ich es ja vorhin irgendwie schon mal angeschnitten, dass es die Klassenlagen quasi so kompliziert irgendwie, weil Leute sind dann, ja, die sind dann einerseits natürlich immer noch Beschäftigte, aber sind dann irgendwie andererseits eben an diese Interessen nach oben gebunden, weil sie ihre Absicherung eben nicht mehr über ein gesetzliches System beziehen, sondern halt über zum Beispiel irgendwie Rentenfonds an der Börse. So. Und
genau, wir werden dann alle zu kleinen Investoren
nachhaltig
gemacht.
Genau, und wie nachhaltig das Gesellschaften verändert. Also ich glaube, da kann man sich zum Beispiel angucken, wie sich das in UK entwickelt hat. So, und das, also, ne? Und also ich glaube, das ist eher so ein bisschen das, was auf uns zurollt. Und das sollte uns natürlich als Linke sehr beschäftigen, weil nur so eine auch irgendwie eine Politik, wo man sagt, naja, es ist schon wichtig auch, dass Menschen sich als ein Kollektiv von Beschäftigten begreifen, dass ein kollektives Interesse daran hat, dass wir diese Art von Absicherung kollektiv organisieren, dass es vielleicht auch irgendwie bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel Wohnraum, die kollektiv in einem kollektiven Eigentum sind, dass wir demokratisch verwalten wollen, dass natürlich all diese Dinge viel schwieriger umsetzbar werden, wenn sozusagen die Klassenlage überhaupt nicht mehr so eindeutig ist. Und ich glaube, man kann sozusagen das dann nicht einfach nur damit lösen, dass wir irgendwie sehr gute so Policy-Vorschläge haben, sondern ich glaube, es geht schon auch darum, dass man auch mal irgendwie nochmal ein neues, man muss schon die Leute auch irgendwie so in ihren Köpfen und ihren Herzen irgendwie nochmal erreichen. Also es gibt, egal, ich habe irgendwie kürzlich auch so ein Zitat irgendwie gelesen von Margaret Thatcher leider, die über die Politik, die sie gemacht hat, auch wirklich gesagt hat, die Wirtschaft, die Ökonomie ist eine Art von sozusagen gesellschaftlicher Technik, wo du wirklich die Denkweise und quasi den ganzen Wesenskern der Bevölkerung veränderst durch irgendwie bestimmte Anreize, die du in der Wirtschaft setzt. Und sie hat das genau so getan. Und ich glaube, darauf müssen wir eine Antwort finden. So, wir müssen immer wieder erklären können, warum bei dieser Erzählung das der einzige Weg, wie man sich selber absichern kann, dass es nur einen individuellen gibt, dass du das nur alleine machen kannst, dass das wirklich eine Propagandaerzählung ist, so. Und dass das am Ende einfach nur dazu führt, dass du ein Spiel mitspielst, wo du wirklich nur verlieren kannst und dass der einzige Weg ist, dass wir irgendwie nochmal das Ruder rumreißen, darüber geht, dass wir die Institution, die unserer Vision und unserer Idee Kraft, Macht und Einfluss geben, dass wir die stärken, indem man den Organisierungsgrad dort erhöht. Anders können wir das nicht schaffen. Und ich glaube, da muss man sozusagen auch ein bisschen wieder die politische Leidenschaft für entfachen irgendwie. So, das wird glaube ich, wichtig sein. Und insofern würde ich schon sagen, dass das, was die Regierung da gerade macht, ich würde schon verstehen, als das ist ein Kulturkampf. So, das hat nichts mehr mit irgendwie rationalen Argumenten zu tun. Das ist ein Kulturkampf gegen Sozialstaat. Und da müssen wir eine inspirierende Gegenerzählung entwickeln.
Ja, ich meine,
die muss sichtbar sein und die muss greifbar sein.
Ja, es ist ein Kulturkampf, aber anders als die Art von Kulturkämpfen, über die du zum Beispiel auch in der Vergangenheit bei Jacobin geschrieben hast, ist es ein Kulturkampf mit einer ganz klaren Vision von einer Klassengesellschaft, die wesentlich anders strukturiert ist als die von heute, aber die so strukturiert ist in einer Art und Weise, dass die große Mehrheit strukturell benachteiligter wird als jetzt. Und das ist, denke ich, wo es gerade jedenfalls vielleicht sogar eine passive mehrheitliche Zustimmung dafür gibt, wo man aber anknüpfen kann an alten Traditionen, an alten Denkweisen und hoffentlich auch ein paar alte Sozialdemokraten wachrütteln kann mit Erinnerungen an, wie man mal gedacht hat. Und natürlich auch eine neue, junge Generation gewinnen. Dafür sind ja Medien wie Jacobin da. Astrid, vielen Dank für irgendwie auch doch recht deprimierendes Gespräch, aber sehr tiefgehendes und spannendes Gespräch. Und ich denke, wir haben am Ende auch ein bisschen herausarbeiten können, dass zumindest noch nicht alles verloren ist. Für die, die zuhören und Astrid noch nicht gelesen haben, den Text heißt Wir können uns leisten, was wir verdienen und gibt es zu lesen auf der Startseite von jacobin.de. Vielen Dank nochmal, Astrid, für die Diskussion. Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Astrid Zimmermann und auch wie immer an euch. Wie jedes Mal die Erinnerung, wenn du diesen Podcast gerne hörst, wenn du möchtest, dass Jacobin und unsere Podcasts noch viele, viele Jahre weitermachen, dann überlegt bitte doch, ob du ein Abo abschließt auf jacobin.de/abonnieren. Unsere Inhalte im Internet sind kostenlos, aber um sie weitermachen zu können, brauchen wir auch die finanzielle Unterstützung von Tausenden und Tausenden überzeugten sozialistischen Zuhörern wie du. Dankeschön und bis nächste Woche.